Ich freue mich, hier mit euch Gottesdienst feiern zu können in dieser Gebetswoche. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir hier gemeinsam Gott anbeten können, auf ihn hören können. Und auch ja, für das biblische Wort singt und spielt in euren Herzen ein bisschen wieder praktizieren. Aber dann auch bald wieder mit den Mündern. Kennt ihr William Whipple? Hat jemand schon mal von William Whipple gehört? War mir auch neu. Das ist einer der 56 Unterzeichner der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Also einer der Founding Fathers, der Gründerväter, nicht so bekannt wie Thomas Jefferson oder Benjamin Franklin oder Mandeville. Aber auch einer der Unterzeichner, Abgeordneter im Continental Congress, im ersten Parlament, Kapitän zur See, hat gekämpft im Unabhängigkeitskrieg. Und nach dem Unabhängigkeitskrieg, nach der Unabhängigkeit der USA, hat er seinen Sklaven Prince freigelassen. Anders übrigens als manche seiner Kollegen unter den Gründervätern. Und er hat gesagt, niemand kann für die Freiheit kämpfen und Menschen in Ketten halten. Dieser Prinz hat später geheiratet und mit seiner Frau eine Schule gegründet. Und so ging die Geschichte weiter. Niemand kann für die Freiheit kämpfen und Menschen in Ketten halten. Unser Text für heute Abend ist direkt aus den 10 Geboten. In der Version im 5. Buch Mose, Kapitel 5. Und das sind die Verse 12 bis 15. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Amen. Es geht um das Gebot, den Sabbat zu halten. Und das ist das Erste, was wir wahrnehmen. Es geht hier um ein göttliches Gebot. Es geht hier nicht um einen Lifehack, einen Tipp für ein gelingendes Leben in erster Linie, sondern Gott hat tatsächlich konkrete Vorstellungen, wie unser Leben aussehen soll. Und Gottes Gebote offenbaren uns, zeigen uns ja, Gottes Willen für uns, Gottes Herz für uns. Wie stellt er sich unser Leben vor? Man kann jetzt viele Detailfragen diskutieren. Wie ist das genau mit den Geboten, mit der Gültigkeit des Gesetzes im Neuen Bund? Wie ist das speziell mit dem Sabbatgebot? In diese Details steige ich heute nicht ein. Aber das können wir doch sagen. Das, was uns Gott sagt in seinem Wort, das zeigt uns, was er sich vorstellt für unser Leben. Und es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk, ganz abgesehen davon, ob uns das einzelne Gebot jetzt gefällt oder Spaß macht. Aber er teilt sich uns mit. Der lebendige Gott möchte, dass du ihn kennst und er möchte, dass du seinen Willen für dein Leben kennst, du bist ihm nicht egal. Gott könnte mit Fug und Recht ja sagen, es ist mir völlig Wurst, was ihr macht. Ich schwebe sowieso über allem. Was geht ihr mich an? Aber er interessiert sich für uns. Er interessiert sich dafür, wie wir leben. Und das ist ein Grund, einer von vielen, warum die Gebote Gottes, bevor wir überhaupt in die Inhalte gehen, eine gute Botschaft sind für uns. Weil er ein lebendiger Gott ist, dem es wichtig ist, wie du lebst. Da ist eine Wertschätzung für dich. Ein zweites, was wir hier sehen über die Gebote Gottes, ist, dass sie nicht im luftleeren Raum gegeben sind. Da ist nicht einfach ein Gesetzbuch vom Himmel gefallen mit irgendwelchen Ausführungsbestimmungen und die musst du halt jetzt einhalten, damit du nicht einen auf den Deckel kriegst. Da ist nicht blinder Gehorsam gefragt. Keine Ahnung warum, aber wir sollen das so machen. Das ist nicht der Weg, wie Gott mit uns redet. Du sollst daran denken, sagt Gott hier zu Mose und zum ganzen Volk und auch zu uns. Denkt daran, was war. Denkt daran, wo ihr herkommt. Im nächsten Kapitel, im 5. Mose 6, Vers 20, wird das nochmal aufgegriffen. Wenn dein Sohn dich morgen fragen wird, was sind das für Gebote und Satzungen, die uns da gegeben sind, dann sollst du sagen, wir waren Knechte in Ägypten. Und dann sollst du die ganze Geschichte erzählen. Dann sollst du also nicht sagen, frag nicht so viele Fragen, gehorche einfach, sondern es ist gut, wenn du fragst. Und es ist gut, wenn du dich erinnerst. Es ist gut, wenn du zurückschaust, was war und was Gott getan hat. Also, Gott gibt seine Gebote, seine Ordnungen für unser Leben, nicht im luftleeren Raum, sondern sie sind verankert in seinem Wesen, in seinem Charakter, in der Beziehung, die er zu dir und zu mir haben will. Und sie sind verankert in seiner Geschichte mit uns. Das ist das, was er hier aufgreift. Denkt daran. Woran sollen sie denken? Woran sollen wir denken? Wenn wir an den Anfang der 10 Gebote gehen, da geht es ja los mit einer Selbstvorstellung Gottes. Er sagt am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Sklaverei. Er fängt nicht an mit, das und das müsst ihr alles machen und dann werde ich vielleicht euer Gott. Sondern es geht los mit, ich bin der Herr, dein Gott. Er sagt nicht, das und das müsst ihr tun, dann helfe ich euch vielleicht, dann befreie ich euch vielleicht, sondern ich bin der, der euch schon befreit hat, der euch schon gerettet hat. Und jetzt sage ich euch, wie euer Leben aussehen kann. Versteht ihr? Das ist die Reihenfolge, wie Gott hier spricht. Wenn wir in das zweite Buch Mose gehen, wo die 10 Gebote das erste Mal zitiert sind, das ist sozusagen der Live-Bericht in 2. Mose und 5. Mose ist so die Wiederholung. Im 2. Mose gibt es die gleichen Gebote, aber die Begründungen sind manchmal anders formuliert. Und das Gebot, den Sabbat zu halten, den Ruhetag zu halten, wird in 2. Mose begründet mit der Schöpfung. Da wird gesagt, Gott hat die Erde geschaffen, 6 Tage, und am 7. Tag hat er geruht. Und so sollt auch ihr ruhen. Er hat euch hier ein Beispiel gegeben, er hat einen Rhythmus eingesetzt. Erinnert euch, denkt daran, wie Gott gehandelt hat. Und schließlich hier direkt in unseren Text, in Vers 15, denke daran, erstens, dass du Sklave warst und zweitens, dass Gott das beendet hat, dass Gott dich befreit hat. Also denk daran, was dein alter Zustand war und denk daran, was Gott getan hat. Und dann geht es weiter. Darum sollst du den Sabbat halten. Und da habe ich mich überlegt, warum? Das ist immer gut, wenn in der Bibel steht, darum dass man überlegt, warum. Ne? Das ist ja oft am Anfang von so einem Abschnitt, wo wir immer nur so einzelne Häppchen lesen, da muss man überlegen, okay, was ist eigentlich der Grund? Warum folgt aus der Befreiungstat von Gott, dass er Israel damals aus der Sklaverei befreit hat im alten Ägypten? Warum folgt daraus das Gebot, den Sabbat zu halten? Was ist das für eine Logik? Ja, es erschließt sich nicht, also mir hat es zumindest sich nicht auf den allerersten Blick erschlossen. Vielleicht seid ihr Fixer. Es ist, ich habe eben gesagt, Gott verwurzelt seine Gebote in dem, wer er ist und was er getan hat. Und das ist beides, spielt hier eine Rolle, glaube ich. Ich habe ein paar Vorschläge, warum, wie hier die Verbindung ist. Nochmal, ne, ich bin der Herr, dein Gott, der dich errettet hat, der dich befreit hat. Er ist der Retter. Er ist jetzt dein Herr. Und er hat einen Anspruch, der Herr, dein Gott. Er hat einen Anspruch an dein Leben. Wenn wir anfangen, den Weg mit Jesus zu gehen, gibt es verschiedene Formulierungen, die wir gebrauchen, je nachdem so ein bisschen, was für eine Prägung das ist. Ich habe Jesus mein Leben übergeben. Ich habe Jesus als mein Retter, als mein Herrn anerkannt. Ich habe ihm gesagt, komm du in mein Leben. Dieser Anfang ist nötig, ich habe ein neues Leben empfangen von Gott. Paulus spricht von der Wiedergeburt oder der neuen Geburt. Es ist ein Anfang, wo Gott ja Chef ist, wo er der Herr ist, wo er das Sagen hat. Und dann kann er uns natürlich Weisung geben für unser Leben. Ich sage, ich möchte dir jetzt nachfolgen, Jesus, aber bitte nur da lang, wo ich sowieso schon hin wollte. Das ist keine Nachfolge. Ja, das ist, wenn du gehst irgendwo spazieren, da läuft einer immer hinterher und dann denkst du, ich werde verfolgt und dann biegst du irgendwann ab und dann läuft er weiter geradeaus. Denkst du, aha, wir hatten nur zufällig den gleichen Weg. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann entscheidet sich das, ob du ihm wirklich nachfolgst, da wo er dir Dinge sagt, die du vielleicht erstmal gar nicht so gut findest. Ja, wenn du dann nicht mit ihm abbiegst, sozusagen geradeaus weiterläufst, dann zeigt sich, ihr wart nur zufällig auf dem gleichen Weg. Aber er sagt, folge mir. Er sagt, ich bin dein Herr. Oder du hast ihm das vielleicht mal gesagt, du bist mein Herr. Dann wollen wir auf ihn hören. Er ist der Retter, er ist der Schöpfer. Ich hatte das eben angesprochen, 2. Mose 20. Der Schöpfer hat Rhythmen in seine Schöpfung hineingelegt. Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Systole, Diastole, die Jahreszeit. Und ja, auch Arbeit und Ruhe. Und das war übrigens eine Innovation im alten Israel, in der Antike, dass es da einen festen Ruhetag dann gab, einmal in der Woche. Dass es überhaupt sowas wie eine Woche gibt. Ja, die alten Griechen haben gedacht, die Juden sind faul, dass die immer Urlaub machen wollen, einmal in der Woche. Aber Gott sagt, nein, ihr sollt ruhen. Er sagt auch, ihr sollt arbeiten übrigens. Das war bei den alten Griechen auch nicht so, dafür hat man Sklaven, aber wer es sich leisten konnte, hat nicht gearbeitet. Aber die Bibel adelt sozusagen die Arbeit, aber sagt dann auch, ja, du sollst dann aber auch Pause machen. Gott hat Rhythmen in unser Leben hineingelegt und wir tun gut daran, diesen Rhythmen zu folgen. Er ist der Befreier. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Du hast dich nicht selber herausgearbeitet aus Ägypten. Du hast dich nicht selber herausgearbeitet aus deiner Schuld, aus deiner Scham, aus deiner Angst, aus deinem alten Leben ohne Jesus. Oder du kannst dich da auch nicht rausarbeiten, sondern hier wird klar bekannt, es ist sein starker Arm. Der lebendige Gott ist ein Retter. Er ist der, der uns herausgeführt hat. Und da, wo wir uns selber in Schlamassel wieder reinbegeben, da wird er uns wieder herausführen. Wir müssen auch selber Schritte gehen, ja. Aber er ist der, der es tut. Bei ihm ist Befreiung, bei ihm ist Freiheit, bei ihm ist Rettung. Und darin kannst du zur Ruhe kommen.
Darin kannst du zur Ruhe kommen.
Wir leben manchmal so, als wenn die Last der Welt komplett auf unseren Schultern läge. Oder die Last unseres eigenen Lebens, die Last unserer Familie vielleicht. Wir tragen das alles. Und es ist gut, wenn wir wahrnehmen, was da für Lasten sind, was da für Nöte sind. Wir sind nicht berufen, so mit Scheuklappen durch die Welt zu laufen. Ist mir egal, wie es Menschen anderswo geht. Nein, aber wir müssen es auch nicht alleine tragen, weil es diesen Gott gibt, weil es diesen Retter gibt, weil er diese Welt immer noch in seiner Hand hat. Und darin darf ich zur Ruhe kommen. Darin darf ich auch arbeiten. Ja, 6 Tage sollt ihr arbeiten. Aber darin darf ich auch zur Ruhe kommen. Ich bin es ja nicht. Also ganz praktisch, wenn ich erst dann abends Schluss mache oder am Wochenende oder Pastoren, ja, am Montag Pause mache oder in Urlaub fahre, wenn alle Arbeit fertig ist, wenn alles weg ist, dann wird das nie passieren. Also ja, es gibt dieses, kennt ihr das so, kurz vorm Urlaub, da geht die Produktivität nochmal so nach oben. Also geht mir jedenfalls so, weil dann muss ich ganz, ganz viel dann doch noch wegarbeiten, wo ich sonst mir vielleicht mehr Zeit für lasse. Aber wenn ich warte, bis ich alles abgeschlossen habe, bis es keine offenen Fragen mehr gibt, dann komme ich nie zur Ruhe. Und wenn du so lebst, dann wird irgendwann wirst du zur Ruhe kommen, weil du dann zusammenklappst. Ja, unfreiwillig. Und wir müssen das üben. Sagen, ich hab's nicht fertig gekriegt. Aber für heute ist fertig. Tag und Nacht. Es gibt diesen Rhythmus. Und morgen ist ein neuer Tag. Jetzt ist ein neues Jahr hat angefangen. Ich mag diesen Reset. Ja, ist ja eigentlich, denkt man, warum feiert ihr das, dass sich die Erde einmal um die Sonne und so, ist ja nichts Besonderes. Auch keine besondere Leistung da drin, aber okay, wir fangen ein neues Jahr an. 21 war so, je nachdem. Mal gucken. Aber wir fangen neu an. Das ist gut. Und ich habe auch vor Weihnachten, ich musste dann irgendwann zusammenpacken und da waren Dinge, auch wichtige Dinge, die ich noch hätte klären müssen und ich bin auch nicht stolz drauf. Das ist mir auch nicht egal. Aber ich musste irgendwann sagen, okay, dieses Jahr ist jetzt zu Ende. Und ich schaffe es jetzt nicht mehr. Und ich kann aber trotzdem ruhen. Weil ich weiß, dass ich in Händen eines lebendigen Gottes bin. Verstehst du? Da darfst du zur Ruhe kommen. Er ist der Versorger. Es gibt eine faszinierende Geschichte in dieser Wanderung von Israel durch die Wüste, also zwischen Ägypten und dem verheißenen Land. Da versorgt Gott sie ja mit Nahrung. Und da gibt es dieses seltsame Manna, was vom Himmel fällt. Und sie sollen das dann immer einsammeln. Und es gibt das immer an 6 Tagen. Und am 6. Tag, also dem Freitag, gibt es die doppelte Portion. Nämlich für den Sabbat noch mal extra. Und da sagt Gott dann auch den Israeliten, da sollt ihr für 2 Tage sammeln, weil dann am Sabbat sollt ihr nichts einsammeln. Und vertraut mir, dass ich euch versorge. Es gibt dann natürlich immer die, die es dann anders ausprobieren, die was an den Wochentagen was aufheben wollen für den nächsten Tag, falls morgen nichts kommt und das verfault. Und dann gibt es die, die am Sabbat doch losmarschieren und was suchen, finden aber nichts. Also Gott regelt das auf geheimnisvolle Weise, aber er versorgt. Und er sagt, ich bin da für euch. Und darin darfst du ruhen. Es gibt genug bei mir. Also Ruhe, Pause machen, einen Ruhetag halten, ist ein Ausdruck, dass du Gott vertraust. Also auch wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht weiter schaffe, ich glaube, du wirst für mich sorgen. Für manche ist das ganz, ne, Leute, die selbstständig sind und selbst und ständig arbeiten, sage ich, mach trotzdem jetzt heute am Sonntag die Buchhaltung nicht. Ich vertraue Gott, dass er mir die Zeit und die Kraft gibt, das an den anderen Tagen zu machen. Ich habe es im Studium schon ein paar Tage her mir jetzt wirklich zur Angewohnheit gemacht, am Sonntag nicht zu lernen. Ich habe auch an vielen anderen Tagen nicht gelernt, zugegebenerweise. Aber
wirklich diesen Ruhetag zu halten. Er sagt, okay, für Bibelkunde im Theologiestudium musste ich Bibel lesen ganz viel. Da dachte ich, okay, das ist, glaube ich, okay am Sabbat, aber Gott das zuzutrauen, dass auch wenn ich nicht durchrödel, dass ich es schaffe und dass es mir letztlich besser geht, als wenn ich die ganze Zeit durchballer. Gott lässt sich da auf die Probe stellen. Er sorgt für uns. Es ist genug. Ich darf in seinen Händen ruhen. Ich hänge letztlich nicht von dem ab, was ich erreiche, sondern was jemand anders für mich erreicht hat. Ich sage es nochmal. Mein Leben hängt nicht von dem ab, was ich erreiche, sondern was ein anderer für mich erreicht hat. Und darin darf ich ruhen. Und aus dieser Ruhe heraus kann ich dann wieder auch aktiv sein in dieser Welt. Das ist ja, wir sollen nicht 7 Tage ruhen, ja? Aber ich komme aus dieser Ruhe. Schließlich noch eine spannende Sache. Gott ist auch der, der uns in Gemeinschaft stellt. Wir leben in einer Kultur, die sehr stark individualistisch orientiert ist. Und weiß nicht, die ganzen Lockdown-Geschichten fördern das vielleicht eher noch, auch wenn man es irgendwie vermisst, aber vielleicht manchmal auch gar nicht so. Aber wenn Gott hier dieses Sabbatgebot gibt, dann wird sehr deutlich, dass das nicht eine individualistische Frömmigkeit ist, um die es geht. Du hab deine Ruhe und wenn du es dir leisten kannst, also ich hatte es gesagt, bei den alten Griechen, da hast du deine Sklaven und die können ja dann arbeiten. Nein, Gott buchstabiert das durch in dem Gebot, dass alle eingeschlossen sind in die Ruhe. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Also so, wenn du sagst, ich kann es mir leisten, ich habe andere, die für mich arbeiten, das ist hier nicht der Punkt. Sondern Gott möchte alle in diese Ruhe führen. Denkt an den William Whipple. Ja, ich kann nicht für die Freiheit kämpfen und gleichzeitig Sklaven halten. Und auch wenn du jetzt keine Dienstboten hast, den du dann mal freigibst, ich glaube, da ist eine Lektion für uns drin. Ich empfange Gnade von Gott. Ich empfange diese Wahrheit, dass ich Dinge liegen lassen kann, auch wenn ich eigentlich noch gut gewesen wäre, wenn ich es noch fertig gemacht hätte. Ich empfange das von Gott, dass ich ruhen kann. Und wenn ich das empfange, will ich diese Gnade auch anderen geben. Ja, dann kann ich nicht sagen, okay, ich mache jetzt mal frei und dann mache ich aber den anderen zur Sau, der seine Sachen nicht fertig gekriegt hat. Okay, es ist gut, dass du jetzt ruhst. Wäre schön gewesen und wenn du im Team arbeitest mit Leuten, klar kann man darüber reden, was welche Priorität hat und dass die Sachen pünktlich fertig werden, ist natürlich ein gutes Ziel. Aber versteht ihr das Prinzip? Ich empfange Gnade und so redet Jesus immer wieder. Ich empfange Gnade und dann bin ich gerufen, auch Gnade weiterzugeben. Ich empfange Freiheit und dann führe ich auch andere in die Freiheit. Ich empfange Barmherzigkeit und dann bin ich auch mit anderen barmherzig. Und auch darin können wir miteinander ein Stück zur Ruhe kommen und nicht uns gegenseitig noch antreiben die ganze Zeit. Da gibt es genug Antreiber in unserer Gesellschaft. Wir haben Zeit, in der Anbetung vor Gott zu sein heute Abend. Und nimm doch diese Fragen mit. Ja, erinnere dich, wo bin ich beschenkt? Was hat Gott mir gegeben? Wo hat er mich in die Freiheit geführt? Und wie kann ich zur Ruhe kommen? Wo muss ich zur Ruhe kommen? Innerlich, äußerlich, seelisch oder du kannst ja auch im Urlaub sein und ständig geht die Mühle weiter oder auch ganz praktisch. Und wen will ich mit dieser Großzügigkeit, mit dieser Gnade beschenken in meinem Umfeld? Wo bin ich beschenkt? Wo will ich zur Ruhe kommen? Wen kann ich mit dieser Großzügigkeit beschenken? Und Jesus, wir danken dir, dass wir bei dir Beschenkte sind. Wir danken dir, dass du uns in die Freiheit führst. Und wir danken dir, dass wir bei dir auch zur Ruhe kommen können. Und dass wir das, was wir geschafft haben, und das, was wir nicht geschafft haben, das, was wir abgeschlossen haben und das, was offen geblieben ist, dass wir all das dir anvertrauen können. Wir danken dir für das Gute und wir bitten dich um deine Erbarmen, für deine Barmherzigkeit, für das, was nicht gut war. Aber wir hören deine Einladung, dass du uns zu dir rufst, dass du sagst, ich will euch erquicken. Amen.